wir früher schon haben. Und das schießt der Flachbandsepp, alle Wei voll Grull. Kriegen wir unsere Sandsackel-Sackel gar nimmer voll. Kriegen wir unsere Sandsackel-Sackel gar nimmer voll. Ruhwagel haben wir gestern schon, Ruhwagel schieben wir heut, Wagel, Ruhwagel schieben wir alle doch, so lang's was geht, Wagel, Ruhwagel mit Maschine drauf oder mit schwere Bullen, da schimpft besser Infanterie, der das muss holen. Ruhwagel, wenn wir so Ruhwagel schieben in stockfinsterer Nacht, und uns vor Hunger der Morgen schon krach. Na, gibt's ein bisschen Fleisch, Rotwurst dazu. Ruhwagel, hab mich gern, mir war's grad nur. Ruhwagel, hab mich gern, mir war's grad nur.
Ihr hört immer noch das Lokalmagazin live am Montagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste Ulrich Hägele und Volkmar Kleinfeld. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo, guten Morgen.
Ja, wir haben hier Musik gehört aus mit Bezug zum Ersten Weltkrieg und das ist auch unser Thema hier die nächste Stunde. Es geht um die Fotoausstellung von Walter, mit Fotos von Walter Kleinfeld, Fotos von der Front 1915 bis 1918. Ulrich, du hast die Ausstellung kuratiert, zusammengestellt und Volkmar kann ein bisschen noch was erzählen von seinem Vater und auch von dem Erbe, das wir hier vorgelegt bekommen haben. Vielleicht ein Satz zur Musik, zu den Sandsäckeln, die wir da gerade gehört haben.
Ja, also ich habe so ein bisschen Musik aus der Zeit mitgebracht und das Sandsackel-Lied war von Weißviertel aufgenommen 1928, also so retrospektiv zum Ersten Weltkrieg und den Inhalt haben wir ja verstanden.
Die Sandsäcke war damals noch wichtig, also das war noch ein Thema im Krieg, heute sind sie in der Flut, damals war es wirklich noch quasi zum Schutz, ja.
Ja, die Sandsäcke waren in den Schützengräben natürlich elementar, weil diese Splitter, also die Bombensplitter und die Schrapnellgeschosse zum Teil jedenfalls abhalten konnten. Aber wenn da eine Riesengranate dann eingeschlagen hat, dann waren die ganzen Sandsäcke im Prinzip ja auch zu nichts mehr Nütze. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch in den Etappenstädten mit den Sandsäcken die ganzen Skulpturen, Reliefs an den Kirchen und so weiter verbarrikadiert, dass die sind ja zum Teil aus dem Mittelalter gewesen, ja, die Kirchen, die Kathedralen in Nordfrankreich, und die hat man versucht mit diesen Sandsäcken natürlich auch zu schützen, was auch nicht immer gelungen ist.
Aber das war wohl schon ein wichtiger Teil im Soldatenleben, die Sandsäcke zu füllen. Oder ist das auch so ein bisschen überspitzt?
Ja, Weißviertel ist ja bekannt dafür. Er hat ja in den 50er Jahren dann auch noch ein paar andere ganz berühmte Songs komponiert. Das ist er natürlich total überspitzt. Ja. Die Tradition dieses Stücks ist ja ganz, ganz früh im 20. Jahrhundert, das sogenannte Couplet. Und die sind aufgekommen, als es die Schallplatte dann gab. Die ist ja kurz nach 1900 dann zum Durchbruch gekommen. Und da gab es eine ganze Reihe von Sängern, Liedermacher, wird man heute vielleicht sagen, oder Singer-Songwriter, Neudeutsch, die wahnsinnig tolle Sachen gemacht haben.
Zur Ausstellung, Fotos von der Front. Was sind das für Bilder? Wie kam es zu der Ausstellung?
Die Ausstellung kam natürlich durch Volkmar Kleinfeld zustande, sein Engagement. Er hat das Firmenarchiv, kann man sagen, von Foto Kleinfeld, was ja jetzt mittlerweile in der dritten Generation betrieben wird in der Tübinger Mühlstraße. Er hat es geordnet und hat dann irgendwann mal so eine unscheinbare Holzkiste gefunden mit so Glasbildern drin. Und dann hat er diese Holzkiste aufgemacht und siehe da, da waren diese Bilder aus dem Ersten Weltkrieg von seinem Vater drin, die eigentlich schon vermisst geglaubt waren.
Wie erinnern Sie diesen Moment?
Wir dachten, diese ganzen Aufnahmen meines Vaters aus dem Ersten Weltkrieg sind verschollen. Weil mein Vater war der große Wegwerfer und wenn er was nicht mehr gebraucht hat, man konnte es nicht mehr verkaufen, dann kam das einfach in den Müll. Und das war natürlich für mich ein Glücksgefühl. Ich wusste, da sind Bilder da. Ich weiß das auch, weil die in Büchern, zeitgenössischen Büchern nach dem Ersten Weltkrieg veröffentlicht waren. Ich weiß es vom Erzählen von meiner Mutter, das, was da sein muss. Aber es waren keine Negative da. Und da, wo sie dann gefunden wurden, die Bilder, da habe ich sie nicht vermutet, nämlich unter den Dias. Denn er hat dann nach dem Ersten Weltkrieg, hat er so Vorträge gehalten vor Jugendorganisationen. Ich weiß, er war da bei der Bismarck-Jugend und wie das alle, die alle hießen. Und er hat da seine Negative umkopiert auf Dia-Platten. Dia-Platten im Format 8,5 x 10 cm. Und diese Dia-Platten sind bei uns in großer Menge vorhanden, weil er die für seine Kurse, seine Fotokurse in 20er Jahren benötigt hat. Und das sind also Bildbeispiele von Architektur, von Landschaft, von der Alp, von Tübingen, von Reutlingen. Und ich habe das eigentlich nie durchgesucht, weil ich immer dachte, die Bilder, die kennst du ja alle, da sind keine Überraschungen zu erwarten. Bis ich mal in den Holzkasten reingesehen habe und dann zu meiner großen Überraschung, und ich muss sagen, also mit einem schon gewissen Glücksgefühl festgestellt habe, da sind ja die ganzen Weltkrieg 1 Bilder da, oder nicht die ganzen, aber ein großer Teil davon. Und das war natürlich schon eine große Freude für mich.
Da war klar, war gleich klar, das ist ein echter Schatz.
Ja, ob es ein Schatz ist, weiß ich nicht, aber ich habe mich darüber gefreut.
Und wie ging es dann weiter? Das hätte ja auch quasi im Familienarchiv bleiben können.
Dr. Häkele hat ja mit uns zusammen, damals mit der Geschichtswerkstatt Tübingen zusammen, ein Buch gemacht, Tübingen, Bilder einer Stadt. Und dann haben wir weitergemacht, Kleinfeld fotografieren, 1925 bis 1945 oder so ähnlich, hieß das Buch. Und da, bei der Gelegenheit hat Dr. Häkele wohl entdeckt, dass da etwas ist, was man, also vielleicht doch ein kleiner Schatz, den man heben könnte. Und er hat dann also eine schöne Geschichte draus gemacht mit diesen Ausstellungen, die eine gute Resonanz hatten und natürlich auch für mich sehr, sehr schön waren.
Ja, man muss dazu sagen, Ausstellungen. Die Ausstellung ist jetzt letztmals in Dettenhausen zu sehen, im Schönbuchmuseum. Und sie tourt schon eine ganze Weile durch die Lande oder durch die Länder eigentlich. Angefangen hat es letztes Jahr im Juni in Aix-en-Provence, Partnerstadt von Tübingen. Dann ging es nach Paris, Nancy. Es war im Friedenszentrum in Osnabrück. Großer Erfolg. An einem Wochenende haben die Tag der offenen Tür gehabt. Sind 2600 Leute durch die Ausstellung gegangen. Das ist natürlich schon klasse. Das andere, als wir diese Tübingen-Bilder damals, die Ausstellung gemacht haben mit den Bildern von Walter Kleinfeld, habe ich gleich gesehen, dass man diese Erste Weltkriegsfotografien, dass man da was Separates machen muss. Ja. Das lag auf der Hand und deshalb haben wir das ein bisschen zurückgehalten und haben jetzt eben ein zweites Projekt draus gemacht.
Passend dann zum 100-jährigen Jubiläum ist das dann alles auch rausgekommen. Wie seid ihr vorgegangen dann in der Auswahl? Wie habt ihr euch da?
Die Auswahl war eigentlich kein Problem, weil so viele Bilder gibt es nicht. Es sind insgesamt 134 Bilder überliefert. Er hat ja ganz minutiös auch Tagebuch geführt. Er hat die Bilder einzeln durchnummeriert. In dem Tagebuch sind 149 Nummern drin. Jeweils immer ganz genau bezeichnet, wo es aufgenommen wurde und mit welcher Belichtungszeit. Und warum hat er sie nummeriert? Das ist eine interessante Frage, weil er nämlich die Bilder hinterher verkauft hat. Also sprich, jedes Bild hat eine Nummer gekriegt. Er hat die Bilder nach Hause geschickt zu seiner Mutter. Die hat es in Reutlingen im Fotogeschäft entwickeln lassen, möglicherweise als Postkarten. Dann kamen sie zurück, natürlich mit der Nummer versehen. Und so konnte er quasi so einen kleinen Bilderhandel machen. Und im Katalog sind natürlich alle 134 Bilder drin, versehen auch mit, klar, also mit so Passagen aus seinen Feldpostbriefen. Und in der Ausstellung in Reutlingen haben wir zum Beispiel alle Bilder zeigen können. Und die anderen Stationen, die haben im Prinzip nur eine Auswahl von 50 Bilder gekriegt.
Spannend ja auch, dass die Premiere der Ausstellung dann in Frankreich war und daher auch durch die Ausstellung nochmal weiter völkerverbindend. Hätte auch sein können, ja, man ist nicht interessiert an Bildern von Deutschen. Soldaten?
Ja, also es war sicherlich auch lange, lange Zeit so, dass in Frankreich man da große Aversion hatte gegen den ehemaligen oder Erbfeind, ja, wie man so sagen kann. Aber, und dann kommt ja auch noch dazu, dass La Grande Guerre, wie das ja in Frankreich heißt, also der Erste Weltkrieg, dass der in Frankreich immer schon eine wesentlich größere Bedeutung hatte als in Deutschland, wo ja alles durch den Zweiten Weltkrieg überlagert wurde. Und deshalb waren die in Frankreich sehr interessiert an diesen Bildern, weil sie eigentlich die Außensicht auf den Krieg, also sprich die Sicht des Feindes, so in Anführungszeichen, auf den Krieg, weil sie das gar nicht gekannt haben.
Ist ja sicher auch nicht unbedingt normal gewesen, dass ein einfacher Soldat, war er doch sicher, da eine Kamera dabei hatte.
Ja, also einfacher Soldat kann man sagen, ja, faktisch war er das, aber Ich sage immer, eigentlich war es ein Kindersoldat, weil er war ja 1899er Jahrgang, das kann man sich dann ausrechnen, er ist genau vor 100 Jahren, also im September, Oktober in den Krieg gezogen, das heißt, er war da 16 Jahre alt, er hatte natürlich vom Leben wahrscheinlich nicht so viel Ahnung und vom Fotografie natürlich auch nicht, er ist erstmal ohne Fotokamera in den Krieg gezogen, hat aber sehr schnell bei seiner Mutter über einen Feldpostbrief eine Kamera geordert und so kam das Ganze dann ins Rollen.
Und das hat funktioniert und dann durfte er das da auch benutzen, da gab es dann noch keine so...
Zensur, meinst du?
Ja.
Zensur gab es natürlich, die Militärzensur, es gab insgesamt 19 offizielle Kriegsbildberichterstatter, die im Auftrag der kaiserlichen Militärs fotografiert haben und das sollte natürlich auch das Bild, das positive Bild des deutschen Soldaten natürlich in die illustrierten Medien kolportiert werden. Also Illustrierte waren ja die einzigen Medien damals, die es gab. Es gab ja keinen Hörfunk, es gab Wochenschau schon so ein bisschen, aber das muss man alles so vorsichtig genießen. Die Illustrierten, die Tageszeitungen, Postkarten auch zum großen Teil, waren die einzigen Medien, wo man Nachrichten medial transportieren konnte. Und da haben natürlich diese offiziellen Kriegsberichterstatter eine große Rolle gespielt. Die haben aber nicht den Krieg dargestellt, wie er wirklich war, wenn man das mit der Kamera überhaupt kann. Also das ist natürlich eine schwierige Sache. Walter Kleinfeld hat mit seiner kleinen Ola-Kamera im Format 6x9, wo er ja bei jeder Aufnahme eine neue Negativ-Glasplatte einlegen musste. Also sprich, wenn wir uns die Bilder angucken, welche ästhetische Qualitäten die haben, wenn man das überhaupt sagen kann bei Kriegsbildern, dann muss man sagen, er hat quasi die Fähigkeit zu fotografieren in gewisser Weise im Blut gehabt oder in die Wiege gelegt bekommen, weil sonst hätte er diese Bilder nicht machen können. Weil sie unterscheiden sich auch ganz, ganz stark von den üblichen Knipserbildern, die man so vom Schützengraben hat. Die üblichen, die zeigen immer nur die Soldaten, wie sie da so Gruppenaufnahmen, ja, und vielleicht auch so ein bisschen wie der Graben ausgesehen hat, die Umfassungen und die Befestigungen, aber die zeigen zum Beispiel keine getöteten, gefallenen Menschen, ja. Und bei Walter Kleinfeld ist es eben bei mehreren Bildern der Fall, dass er nicht nur die fremden Soldaten zeigt, sondern er zeigt auch tote eigene Soldaten. Und das war ein echtes Sakrileg, weil eigene Soldaten durften zum Beispiel in den Illustrierten gar nicht gezeigt werden.
Da hat er quasi eine fotografische Intuition mit sich getragen, dass Familien, ja, Erbe damit auch begründet.
Volkmar, du bist angesprochen.
Ja gut, also Uli Hägel ist der Meinung, dass er wirklich ein Naturtalent war und lobt ihn sehr. Ich kann mich da als Sohn nicht so sehr anschließen. Für mich sind es einfach interessante Dokumente, ja.
Aber den fotografischen Wert oder die Komposition, das...
Bin ich einig, ja.
Sind Sie einig?
Also ich habe jetzt hier ein Bild, das ist ein zerschossener Baum. Das muss man sich so vorstellen, der Stamm ist in ganz, ganz viele Einzelteile zersplittert. Das sieht so fächerförmig aus und im Hintergrund sieht man Ruinen, man sieht so noch ein paar Bäume und so ganz undefinierte Gegenstände rumliegen. Da gehört schon was dazu, dass ein 16-Jähriger sowas aufnimmt, weil warum nimmt man sowas auf? Weil man möglicherweise den Daheimgebliebenen zeigen will, welche Wucht dieser Krieg hat. Ja, weil solche Bilder hat man ja zu Hause noch nie gesehen. Wir sind ja jetzt im 21. Jahrhundert, wir kennen viele Bilder vom Krieg. Aber die Leute, die damals während des Ersten Weltkrieges zu Hause gelebt haben, für die war der Krieg ganz weit weg. Ja. 71 war schon mal ein Krieg. Ja. Aber der ist ja kaum fotografisch dokumentiert worden. Und für die war das natürlich eine absolute Sensation, solche Bilder zu sehen.
Und die waren dann im Geschäft der Mutter zu kaufen oder wo waren die damals dann zu sehen?
Ich denke, die Mutter hat sie wahrscheinlich im Familienbekanntenkreis rumgezeigt, aber jetzt nicht einen Handel betrieben. Walter Kleinfeld hat nachweislich einen kleinen Bilderhandel im Schützengraben betrieben, hat auch ein bisschen Geld verdient, hat es auch zurückgelegt, hat es immer zu seiner Mutter geschickt und die hat es dann irgendwie auf die Sparkasse getan. Und ich vermute oder wir vermuten, dass es quasi der Grundstock dann geliefert hat für eine teure Kamera, die er dann Anfang der 20er Jahre, als er wieder in Reutlingen war, dann angeschafft hat.
Der hat im Schützengraben an seine Kameraden die Fotos verkauft. Die hatten da auch alle Interesse dran.
Ja. Das ist sehr häufig in den Feldpostbriefen vermerkt, dass er ja jetzt mal wieder viele so Kampfbilder gemacht hat und dass die besonders gern gekauft werden. Aber was auch interessant ist, gegen Ende des Krieges ist doch zu verzeichnen, dass die Bilder einfach nicht mehr gewünscht waren. Und ich vermute mal, dass die Leute einfach kriegsmüde waren. Am Anfang war es vielleicht noch ein bisschen Abenteuer und am Ende war der Alltag eingekehrt, der Tod war alltäglich und da wollte man im Prinzip keine Bilder mehr haben.
Und er hat die dann von seiner Mutter wieder auch die Abzüge geschickt bekommen und die
richtig
dann weitergegeben.
Die Negative, die blieben zu Hause, die hat er archiviert und die Abzüge gingen dann an die Front und die hat er dort verteilt. Wobei man sagen muss, es sind ganz, ganz wenige Original-Vintage-Prints, wie man neudeutsch sagt, überliefert, vielleicht eine Handvoll. Was mit dem ganzen Zeugs geschehen ist, weiß man nicht. Die sind halt vielleicht irgendwo noch in Privatarchiven verstreut. Ja, aber wir haben immerhin die Negative gehabt.
Negative und die Dia-Abzüge.
Die Dia-Abzüge. Volkmar hat es ja gerade eben gesagt. Eigentlich ist es ein Glück, dass er diese Dia-Abzüge, die Duplikate gemacht hat, weil die Original-Negative in Reutlingen mangels geeigneter Chemikalien oder sie wurden halt möglicherweise zu kurz fixiert und die haben doch sehr, sehr stark jetzt in den 100 Jahren gelitten. Und damals, 1920, waren sie ja natürlich noch taufrisch und er hat quasi vom taufrischen Negativ ein wunderbares Dia, Großdia gemacht und dieses Dia ist sehr gut hergestellt worden. Das heißt, wir haben auch Unterschiede, also wir haben ja ein paar Originalnegative. Wenn man die nebeneinander legt, dann sieht man schon sehr stark, dass die durchweg die Reproduktion, die von den Dias gemacht wurden, wesentlich besser sind.
Aber man hat die Negative auch noch nutzen können und hat die auch noch. Ich würde sagen, wir hören mal wieder ein paar Takte Musik, bevor wir dann weiter über die Bilder von Walter Kleinfeld sprechen. Du hast dabei zum Beispiel Sehnt sie, darum ist es schade, dass der Krieg zu Ende ist. Otto Reuter.
Ja, das ist ein Song, auch so ein Couplet. Die haben nach dem Krieg, der Krieg war ja so immens und hat so große Schäden angerichtet, auch bei den Menschen, Traumatisierungen, dass man, der Dadaismus kam ja dann, ja, und man hat im Prinzip danach Möglichkeiten gesucht, wie man es irgendwie verarbeiten konnte und die Satire war eben eine Möglichkeit.
Jetzt klagt mancher Fabrikante von der schweren Industrie. Gerne hätte ich mit Kanonen mehr verdient, noch ohne Mühe. Was nützt jetzt die Kanonade, wo man Friedensflaggen hisst? Sehen Sie, darum ist es schade, dass der Krieg zu Ende ist. Sagt ein Knäblein zu dem Vater, unser Lehrer, das war schön, muss den Krieg ins Feld gebraucht, auf sich in die Schule gehen. Jetzt kam er zurück in die Pfade, Unterricht für jeder Frist. Siehste, darum ist es schade, dass der Krieg zu Ende ist. Mancher Backfisch lispelt heute, ach, im Krieg war's originell, denn man konnte im Dunkeln munkeln, jetzt werden weiße Straßen hell. Und ist doch am schönsten gerade, wenn man sich im Dunkeln küsst. Sehen Sie, darum ist es schade, dass der Krieg zu Ende ist. Reizend waren im Krieg die Frauen, viele hatten Hosen an. Und man konnte manches schauen, was man sonst nicht schauen kann. Und man sah so manche Wade, die man nicht so leicht vergisst. Sehen Sie, darum ist es schade, dass der Krieg zu Ende ist. Eine Frau im schönen Sachsenstock zum Gotten tief bewegt. Ach, die Wasserkapitänne hat uns gar nicht aufgeregt. Jetzt wird starker nachgerade, wo du doch so schwächlich bist. Diese darum ist es schade, dass der Krieg zu Ende ist. Eine alte Jungfrau übt 10 Jahre mit einem Papagei. Sie teilt ihren Siegerkranz, das brachte sie ihm endlich frei. Singt doch jetzt die Serenade, Murksinappen Anarchist. Sehen Sie, darum ist es schade, dass der Krieg zu Ende ist. Einen Landrat ohne Tadel traf ich und er klagte sehr. Kriegt im Kriege noch den Adel und einen Orden groß und schwer. Alles durch des Königs Gnade, nun regiert der Sozialist. Sehen Sie, darum ist es schade, dass der Krieg zu Ende ist. Mancher Schieber hat ein Lager, das jetzt kaum die Hälfte wert. Hat Zigarren, die nicht zu hoch und Wurst, die keiner mehr verzehrt. 50 Zentner Marmelade und kein Deibel, der sie frisst. Sehen Sie, darum ist es schade, dass der Krieg zu Ende ist. Ach, es gab in Überflüsse Kriegsgedichte schön und lang. Auch ich mach noch kurz vom Schlüssel auf den Kriegen Lobgesang. Drucken ließ ich die Ballade, keiner kauft jetzt mehr den Mist. Sehen Sie, darum ist es schade, dass der Krieg zu Ende ist.
Ihr hört immer noch das Lokalmagazin live am Montagvormittag, zu Gast Ulrich Hägele und Volkmar Kleinfeld. Wir sprechen über die Ausstellung im Schönbuchmuseum in Dettenhausen. Walter Kleinfeld, Fotos von der Front 1915 bis 1918. Aus dem Jahr 1920 war Kriegssatire. Da, dass der Krieg zu Ende ist, war dann schon für viele Leute auch eine Erlösung, Erleichterung, ja.
Ich gehe davon aus, dass das für alle, die an der Front waren, eine große Erleichterung war. Und es gab natürlich einige Kriegsgewinnler, wie das eben immer so ist. Und die haben sich natürlich da in diesem netten Couplet auch erkennen können.
Aber 1914, 1915, da war noch die Hurra-Stimmung.
Ja, das ist ja mittlerweile von der Geschichtsschreibung, also von einigen namhaften Historikern auch so ein bisschen konterkariert worden. Man muss aufpassen, dieser Hurra-Patriotismus ist natürlich auch eine Propaganda gewesen. Das heißt, es gab sehr, sehr viele Bilder in den Illustrierten, die just in diesem Moment aufgenommen wurden, wo der Krieg ausgerufen wurde und alle gejubelt haben. Aber es war nachweislich nicht überall der Fall. Wir haben ja das große Glück, dass wir eine Zeitzeugin noch haben, die den Ersten Weltkrieg erlebt hat. Das ist nämlich die Schwester von Walter Kleinfeld. Walter Kleinfeld ist 1899 geboren. Er hatte 3 Schwestern. Das Nesthäkchen hieß Hertha, Hertha Kleinfeld. Und die ist 1905 geboren. Und ich habe sie mit Volkmar letztes Jahr interviewt. Und ich habe sie dann gefragt, also sie hat sich ganz gut erinnern können, wie das denn war, also sie ist in Reutlingen aufgewachsen. Und sie hat dann gesagt, ja, in Reutlingen musste man dann aufs Rathaus, auf den Marktplatz. Da gab es eine Bekanntmachung, kommt alle am 1. September. Und da sind die Menschen aufs Rathaus gegangen. Und da hat der Bürgermeister vom Balkon den Krieg quasi bekannt gegeben. Natürlich alles ohne Lautsprecher. Es gab keine Mikrofone damals. Er hat halt gebrüllt. Und da haben wir einen schönen O-Ton von ihr.
Sie sind 1905 geboren.
Ja.
Und als der Erste Weltkrieg begonnen hat, 1914 waren Sie
das 9 Jahre alt. Das war schon ein guter Erster Weltkrieg. Ha.
Wie hat es angefangen? Was ist Ihnen da noch in Erinnerung?
vom Ersten Weltkrieg, dass wir auf dem Marktplatz sind in Reutlingen und haben zu Heil ihrem Siegerkranz haben wir gesungen. Und da stand da oben, auf dem, da war so ein Balkon oder Terrasse da vorne, und da hat er noch, aber nicht mit dem Zug gesprochen, einfach geschrien. Da hat man halt so gebrüllt und eine Fahne, vor allen Dingen Fahne gehängt. Ach, Fahne, Fahne.
Das waren auch die kaiserlichen Fahnen?
Ja.
Die schwarz.
Schwarz-weiß-rot. Schwarz-weiß-rot. Und die Fahne fand ich überhaupt sehr schön. Die hat mir gefallen.
Hertha Oeser, Zeitzeugin zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs in Reutlingen.
Ja, sie ist im Juni 1905 geboren, hat jetzt also dieses Jahr ihren 110. Geburtstag feiern können. Sie lebt in Pfullingen. Es geht ihr ganz ordentlich fürs Alter, aber ja, es ist halt ein schwieriges Alter, 110. Weiß man nie, was kommt.
Aber enorm, trotzdem ja. Noch so.
Also klar, sie ist eine der, ich kenne jetzt nicht so viele Menschen, die 110 Jahre alt sind, eigentlich niemand. Aber wenn man dann so Zeitzeugen auch im Fernsehen sieht, die sagen wir mal 90, 95 sind, ja, die sind zum Teil dann doch schwierig zu verstehen. Und ja, das ist bei Hertha Oeser überhaupt nicht der Fall. Also die hat noch eine Power, eine Stimme, ja, eine jung gebliebene Stimme und kann sich wirklich an diese ganzen Begebenheiten, die vor dem Ersten Weltkrieg waren, die ja alle über 100 Jahre alt sind, sehr, sehr gut erinnern. Sie hat auch viele Erinnerungen natürlich an ihren Bruder. Und da können wir vielleicht nochmal einen O-Ton laufen lassen. Also ich habe sie gefragt, was ihr Bruder eigentlich für ein Mensch war.
Er war sehr geschickt und geklebt und so weiter und Möbel selber gemacht und das alles selber gemacht. Das hat mein Bruder dann gemacht, wie ich ja also schon, wir waren ja 6 Jahre, 7 Jahre auseinander.
Ja, die Hertha Oeser hat natürlich auch noch eine tolle Erinnerung an ihr Elternhaus. Ihr Vater ist ja sehr früh gestorben, der war in Reutlingen Leiter der Stadtwerke damals und ist 1909 schon gestorben, weil er Typhus hatte. Der war hat die Kanalisation vorangetrieben und da hat er sich wahrscheinlich irgendwo angesteckt und Typhus war damals noch nicht therapierbar. Und da war das Mädel war 5 Jahre alt und sie kann sich sehr gut daran erinnern, wie das war, als ihr Vater am Totenbett lag und sie sich von ihm verabschieden musste und sie durfte auch nicht mehr mit auf die Beerdigung, weil sie kein schwarzes Kleidchen hatte. Und das Kuriose ist, dass sie sich nur am Sterbebett von ihrem Vater an Typhus angesteckt hat. Das heißt, 6 Wochen nach dem Tod hat die Hertha selber Typhus gekriegt und die musste dann ins alte Krankenhaus nach Reutlingen, das steht ja noch, das ist da, wenn man Richtung Blitzhausen hochfährt, und musste da 6 Wochen lang in die Quarantäne. Und das ist natürlich für so ein kleines Mädchen eine ganz furchtbare Sache. Aber vielleicht hat sie sich ja in dieser Zeit die Abwehrkräfte zugelegt, die dann eben dazu geführt haben, dass sie 110 Jahre alt geworden ist.
Genau, sie hat es überlebt im Gegensatz zum Vater.
Ja, wir haben dann nochmal einen O-Ton. Er war ja sehr engagiert, Walter Kleinfeld. 16 Jahre alt, 1915, und er hat eine Art Notabitur gemacht und hat dann bei seiner Mutter drauf gedrängt, dass er sich jetzt freiwillig melden soll und will. Und da gibt es, glaube ich, noch einen kleinen O-Ton.
Und mein Bruder, ach, der war nicht mehr zu halten. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Also er hat Angst gehabt, der Krieg geht aus, ehe er dazukommt.
Ja, das sagt schon das, was du vorher in der Anmoderation gesagt hast, dieser Hurra-Patriotismus, das hört sich da natürlich schon so an. Aber man darf nicht jetzt den Fehler machen, dass man das verallgemeinert. Das war eine Stimme. Er hat 2 Freunde gehabt in Reutlingen, die er quasi überredet hat, mit ins Feld zu gehen. Und die sind beide eben auf dem Feld geblieben, mit denen ist, also die sind nicht mehr zurückgekommen.
Aber 1914, 1915 war denen noch nicht so klar, welches Elend das eigentlich dann bringt, der Krieg. Oder warum war Walter Kleinfeld so begeistert? Was hat er sich erhofft davon? auch vom Schlachtfeld?
Schwer zu sagen. Ich denke, in Krieg ziehen mit 16 Jahren, Anfang des 20. Jahrhunderts, wo man eigentlich schon lang keinen Krieg mehr erlebt hatte, war sicherlich ein Abenteuer. Er war naturverbunden, er ist oft, hat Wanderungen gemacht mit 14, 15 auf der Schwäbischen Alb allein, hat dort übernachtet, war sehr freiheitsliebend, ja. Und er hat den Krieg in gewisser Weise idealisiert, muss man wirklich sagen. Und wir können das heutzutage überhaupt nicht verstehen, ja, weil wir wissen nicht, was Krieg direkt bedeutet, aber wir haben die Folgen ja mitgekriegt vom Zweiten Weltkrieg und jetzt auch wieder. Und ja, also es ist schwierig zu beantworten. Volkmar, hast du dir da schon was überlegt, warum er so mit Hurra-Patriotismus in den Krieg gezogen ist?
Uli, ich glaube, du hast es bereits korrekt und richtig gesagt. Ich denke, es war einfach Abenteuerlust. Der Bub war 16 Jahre, 17 Jahre, ist ein Kindalter eigentlich noch. Und wenn man die ersten Tagebucheinträge im Krieg liest, dann kommt unter anderem vor, wir sind heute durch die vorderen Gräben nach so und so und von dort sind wir nach so und so und dann nach so und so. Wir haben dort den und den besucht und auf Rückweg sind wir bei dem vorbei. Also, die haben das irgendwie etwas verwechselt mit Wanderungen auf unserer Schwäbischen Alb, die sie da noch einmal voll machen konnten. Also es war sicherlich keine Freude an der Schule, Freiheit von der Schule, Freiheit vom Elternhaus, Abenteuerlust im weitesten Sinn, ja.
Wobei man sagen muss, dass dieser Krieg ja nicht die ganze Zeit jeden Tag getobt hat. Also da gab es durchaus auch mal Wochen, vielleicht sogar Monate, wo eigentlich gar nichts oder nicht so viel los war. Und in der Zeit konnte man so kleinere oder größere Exkursionen machen, wenn man sich abgemeldet hat in die vorderen Linien, um da mal zu gucken. Oder auch man konnte mal zurück in die Etappenstädte und sich was kaufen oder so. Also das war nicht immer ein totaler Krieg, ja. Ist übrigens auch heute so, dass es manchmal auch so eine Gefechtspause gibt, ja. Und das ist auch soweit ich weiß, vereinbart gewesen, dass es Gefechtspausen gibt, um die Verletzten zu bergen, um die Toten auch zu bergen. Auf beiden Seiten gab es natürlich. Was Walter Kleinfeld dann natürlich hinterlassen hat, und das war ein großes Glück, sind seine Feldpostbriefe. Also wir haben diese Ausstellung ja nicht nur mit den Bildern gemacht, sondern eben auch mit den 16 Feldpostbriefen, die insgesamt überliefert sind. Und er schreibt da auch relativ unverblümt, nicht nur, dass es manchmal auch schöne Tage gab, wo man kleine Wanderungen machen konnte durch die Schützengräben, sondern wie schlimm der Krieg dann auch, vor allem 1916 dann war im Juli, als die Somme-Offensive begonnen hat. Die Somme-Offensive war auf einer Breite in Nordfrankreich von 60, 70 Kilometer und da lagen die Engländer und auf der anderen Seite lagen die Deutschen und die Engländer haben dann 1916 am 1. Juli dann diese riesige Offensive gestartet. Sie hatten allerdings nicht mit so viel Gegenwehr gerechnet, sodass an einem einzigen Tag, nämlich am 1. Juli, über 20.000 englische Soldaten gefallen sind. Und ich habe hier ein Bild von Walter Kleinfeld gemacht, genau an diesem Tag, am 1. Juli 1916. Man sieht da drei Kameraden von ihm. Kameraden ist auch so ein komisches Wort, aber ich will das jetzt mal sagen. Also drei Soldaten von seiner Einheit. Es ist dann noch auf der linken Seite ein Rad von einem Geschütz wahrscheinlich. Und sie, wenn man in die Gesichter dieser Menschen schaut, dieser drei, dann sieht man, die sind total entgeistert, die haben den Schrecken gesehen, die haben dem Tod ins Auge geblickt, das sieht man hier bei allen dreien und im Hintergrund ist nur alles kaputt durch die Einschläge, alles total zerstört. Und er hat das Bild gemacht und hat dann aber auch in seinem Tagebuch geschrieben, und zwar ganz lapidar, ich habe jetzt die passende Stelle nicht vor mir, aber er hat dann am gleichen Abend an seine Mutter geschrieben, ja, jetzt kann ich nur mal sagen, dass ich im Krieg war. Es war ein richtiges Höllenfeuer, aber die Engländer sind auf der ganzen Front zurückgeschlagen, was natürlich nicht gestimmt hat, weil die sind dann wieder angerollt und das war so hin und her. Und dann hat er aber, also er hat es so ein bisschen abgeschwächt in seinem Brief. Und dann hat er abends auch am 1. Juli in sein Tagebuch geschrieben und hat da wirklich auch seine Angst, also dass er wirklich Angst gehabt hat und dass es wirklich und dass viele gefallen sind. Der Unteroffizier ist gefallen, mehrere seiner Kameraden ist in dem Tag gefallen. Und das hat er natürlich offiziell im Brief nicht geschrieben.
Volkmar, Sie wollten da auch noch was ergänzen.
Ja, also wie mein Vater in den Krieg gegangen ist, das war im November, ist er in eine offensichtlich, also sage ich mal in Anführungszeichen, recht heile Welt gekommen. Es war Krieg wie im Bilderbuch, man hat wunderbare Schützengräben gebaut, man hat tiefe Geschützunterstände gebaut, es war alles sehr gepflegt, die Schützengräben waren mit Holz und Wellblech verkleidet, auf dem Fußboden waren Dielen gelegt, alle 30 Meter, schreibt er, war ein Wasserabflussloch, sie haben also trockene Füße gehabt. Ich habe mal gelesen, den Engländern sind die Füße abgefault, hat man zuerst gar nicht gewusst, warum. Das hat man festgestellt, sie sind monatelang im Wasser gestanden, hat kein Mensch ausgehalten. Und wie gesagt, es war eine heile, friedliche Welt. Sie haben diese Ausflüge gemacht, sie haben Kameraden besucht und dann im Juni, Ende Juni, er war also etwa 7 Monate jetzt an der Front in vorderster Linie, ist ein Tagebucheintrag, heute der erste Tote. So ruhig und friedlich war es. Und dann kam die Sommeroffensive und dann ging es Schlag auf Schlag.
Da hat man dann auch ein Umdenken bei ihm schon feststellen können.
Das Umdenken kam dann eigentlich brieflich, schriftlich erst 1,5 Jahre später. Und zwar Mitte 1917 habe ich einen Tagebucheintrag, einen Brief an seine Mutter. Und den habe ich zunächst gar nicht beachtet, weil er alles wieder ausgestrichen hat. Und da habe ich das nie gelesen. Warum soll ich was lesen, was er nicht für wichtig hält? Aber in diesem Brief steht drin, wenn wir... Da muss ich dazu sagen, er war da in Ablösung im südlichen Elsass, in einem kleinen Ort namens Linsdorf. Und da schreibt er, wenn wir jetzt nach Basel könnten, das sind nur 3 Kilometer, in 2 Stunden wären wir dort. Aber davor ist ein Drahtverhau und der ist elektrisch geladen und. Und da habe ich dann zum ersten Mal eigentlich bemerkt, er hat wohl genug vom Krieg. Aber er hat wohl die Zensur befürchtet und hat es alles wieder ausgestrichen. Er schreibt dann auch ein paar Wochen später im Brief an seine Mutter, wenn ich nochmal irgendwie die und die Krankheit bekommen würde, würde ich versuchen, mich nach Deutschland zu verdrücken. Aber das war nach 1,5 Jahren, aber man merkte also schon ganz deutlich, die Freude am Abenteuer ist jetzt doch etwas anders geworden.
Man sieht es natürlich auch an dem Mann selber, an Walter Kleinfeld, da gibt es ja einige Porträts von ihm, 1915 im Mai aufgenommen, noch in Reutlingen mit der Pickelhaube und der Uniform, eigentlich ein Kind, man wird vielleicht Milchbubi sagen, ja, und er war jetzt kein stattlicher Mann, sondern er ist wahrscheinlich auch noch gewachsen in der Zeit, als er im Krieg war, man ist ja noch nicht ausgewachsen mit 16. Und dann aber schon 16, 17 gibt es ein paar Porträts von ihm, wo man wirklich den Eindruck hat, er ist jetzt Mann, ja, also er ist jetzt durch den Krieg dann auch zum Mann geworden oder wie sagt man, erwachsen geworden, ja, oder hat die bittere Wirklichkeit erlebt. Und ein zweiter Punkt, wo man es ganz gut sieht oder mitkriegt, wie ihn der Krieg auch verändert hat, ist seine Handschrift. Also am Anfang kann man es noch relativ gut lesen, ist so Sütterlin geschrieben und irgendwann mal so 1917, da kommen auch weniger Briefe übrigens, genauso wie es weniger Bilder gibt, dann 17, 18 schreibt er auch weniger und da kann man eigentlich, hat er eine Sauklaue, also man kann das eigentlich im Prinzip nur noch ganz, ganz schwer lesen und das ist für mich auch ein Zeichen, wie diese Traumatisierungen auch in die Psyche hineingeschlagen haben, weil die Handschrift ist ja auch ein Ausdruck der Psyche und ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat.
Der Krieg verändert die Menschen. Auch Walter Kleinfeld, jetzt seine Bilder zu sehen im Schönbuchmuseum in Dettenhausen. Fotos von der Front 1915 bis 1918. Wir hören mal nochmal ein Stück aus der Zeit. Was empfiehlst du?
Wir können doch mal das Lied von Hermann Wehling von hinten und von vorn spielen. Das ist von 1910, also es ist jetzt 105 Jahre alt. Der Text stammt übrigens von Wilhelm Hauff, 1824, und die Musik ist von Friedrich Silcher. Im Original heißt es »Stehe ich in finster Mitternacht«, und Hermann Wehling hat da draus von hinten und von vorn gemacht. Also sprich, es ist ein Soldatenlied, was aber verballhornt wurde, das Couplet. Und diese Lieder sind natürlich an der Front auch gehört worden, weil die hatten Grammophone. Die konnten in den Gefechtspausen, in den Wochen, wo es eben ruhig war, hat man sowohl in englischen, französischen Schützengräben als auch in deutschen, hat man natürlich Grammophon gehört. Und das war eines, was man damals, was sehr populär war.
Und hat den Lokalbezug durch den Dichter?
Durch Silcher, ja. Wir kennen ja das berüchtigte Denkmal auf der Platanallee, also von eben solchen ist es. Hermann Wehling hat es aber umgedichtet.
Mitternacht von hinten und von vorn, so einsam auf der Ferne war, von hinten und von vorn. Dann denk ich an mein fernes Lieb, von hinten und von vorn, ob es mir treu und hold verblieb, von hinten und von vorn. La 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 la. Als ich zur Fahne fortgemischt von hinten und von vorn, hat diese herzlich mich geküsst von hinten und von vorn. Mit Bänder meinen Hut geschmückt von hinten und von vorn und weinend mich ans Herz gedrückt von hinten und von vorn. La 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 la. Sie liebt mich noch, sie ist mir gut, von hinten und von vorn. Nun bin ich froh und wohlgemut, von hinten und von vorn. Mein Herz liegt warm in kalter Nacht, von hinten und von vorn. Wenn es an ferne Lieb gedacht, von hinten und von vorn. La 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 la. Jetzt bei der Lampe müllen kein Fritz und von vorn. Ist wohl ist das immer leid, von hinten und von vorn. Und schickt sein Nachtgebet zum Herrn, von hinten und von vorn. Auch ihre Liebsten in der Fern, von hinten und von vorn. La 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 la. Die Glocke schlägt bald nach die Rund von hinten und von vorn. Und nötig hast du dieser Stund von hinten und von vorn. Schlaf wohl im stillen Kämmerlein von hinten und von vorn. Und denk in deinen Träumen mein von hinten und von vorn. La 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 la.
Von hinten und von vorn Musik aus der Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Wir sprechen über Bilder von der Fotos von der Front mit Ulrich Hägele und Volkmar Kleinfeld. Diese Bilder, die Bildsprache, die du vorhin erwähnt hast, was zeichnet dieses noch alles aus? Eben, dass er verwundete Tote zeigt, aber die Bildkomposition.
Also wenn man jetzt das eine Bild hier mit der, das ist eine Windmühle, eine Holzwindmühle, die auf so Holz, ich weiß nicht, wie der Spezialbegriff heißt, Bockwindmühle heißt es, glaube ich, auf einer Anhöhe fotografiert, vor hellem, vor fast weißem Hintergrund. Und diese Windmühle ist da in Flandern, in Nordfrankreich, da gab es damals sehr viele Windmühlen. Und man sieht hier durch diese starken Kontraste auch sehr schön, wie die Windmühlenflügel zerflettert sind. Also sprich, das war ja so Segelstoff drauf, ja, und das hängt da so runter. Das finde ich sehr faszinierend. Und er hat dann wahrscheinlich einen Kameraden, Freund, Soldat gefragt, du stell dich doch da mal an die Horizontlinie. Und diese einzelne Person, die zeigt natürlich auch, wie unterschiedlich die Dimensionen sind, also diese riesige Architektur und der kleine Mensch. Und das finde ich, das passt sehr gut zusammen. Das gibt so eine Spannung gleichzeitig, aber auch wirkt das Bild sehr, sehr harmonisch. Und es wirkt aber auch indirekt, man sieht indirekt, welche Folgen der Krieg hatte durch die Zerstörungen an diesen Windmühlenflügeln. Was er dann auch gemacht hat, ist, er hat den Feind eigentlich nie despektierlich gezeigt, sondern er hat versucht, das möglichst neutral zu sehen. Wenn man zum Beispiel dieses Bild hier anschaut, das ist ein Wegkreuz, ein Jesus, der da hängt, ein großes Kreuz. Und im Vordergrund liegt ein Toter. Der Hintergrund ist eher ein bisschen undefiniert, ist hell. Also das ist natürlich eine ganz, ganz starke symbolische Ladung, die da besteht. Aber wenn man diesen Soldaten vorne anguckt, der hat gar keine Schuhe mehr. Mir weiß auch gar nicht, was es eigentlich für eine Nationalität ist. Ja? Und das finde ich eigentlich das Spannende an diesen Bildern, dass Kleinfeld, ihm war irgendwann mal gar nicht mehr, ihm war egal, ob das ein Deutscher Toter, Gefallener ist oder ein Englischer oder ein Australier. Er hat seine Kamera draufgehalten, er hat diese Bilder gemacht. Und das finde ich, und mit der Symbolik hier, mit dem Kreuz, ist es natürlich für heute, für uns heute natürlich ein Antikriegsbild, ganz klar.
Und die Bilder sind jetzt eben im Schönbuchmuseum zu sehen. Aber nochmal, was hat das alles mit ihm gemacht? Wie ist Walter Kleinfeld aus dem Krieg zurückgekommen?
Ja, er war einmal verwundet, ist dann aber wieder, es war eine leichtere Verwundung. Er war dann ein paar Tage, eine Woche oder zwei im Lazarett, ist dann wieder an die Front gekommen. Und er ist, wie man so sagt, ausgemustert worden im Februar 1919 erst, obwohl der Krieg ja schon 1918 fertig war, beendet war. Er ist dann nach Ulm gekommen, in die Garnison, von wo er auch gestartet ist oder war 1915. Und von dort kam er dann nach Reutlingen, nach Hause. Wie genau, was ihn dort, wie er dort empfangen wurde, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass er sich schwer tat, sich wieder einzufinden in die Normalität. Das war aber auch kollektiv so. Also ich denke, die meisten, die im Ersten Weltkrieg waren, hatten dann hinterher Schwierigkeiten durch ihre Traumatisierungen. Es gab ja auch da viele Leute, die krank geworden sind, die psychische Krankheiten hatten, diese Schüttelkrankheit durch das Trommelfeuer in den Gräben, durch die Angst, durch diese laufende Todesangst. Das hat die Menschen natürlich verändert. Er hat eigentlich nichts gelernt gehabt. Also er hat die Schule ja fertig gemacht mit dem Notabitur, aber hat sich dann verschiedentlich umgetan. Er war unter anderem hier im Sudhaus in einer kleinen Werkstatt, hat er mal so 4-5 Wochen gearbeitet, aber da hat er gesehen, dass das auch nichts für ihn war. Er war ja noch nicht alt, also er war ja erst um die 20, ja. Aber durch das, dass er den Krieg mitgemacht hat, galt er als Mann, ja, und man hat zu ihm aufgesehen, die Kinder haben zu ihm aufgesehen, und er hat dann ganz, ganz früh dann angefangen, eben diese Lichtbildervorträge zu machen. Er konnte auch eine Reihe seiner Aufnahmen dann verkaufen an Zeitschriften, an Verlage, die wiederum diese illustrierten Bildbände über den Ersten Weltkrieg gemacht haben, und ich gehe davon aus, dass er damit auch oder dadurch auch eher in den Fotografenberuf dann gekommen ist.
Ja, wie hat er das dann geschafft? Wie ging es da weiter? Wie hat er das aufgebaut, das Geschäft? Wie kam er dann eben auch von Reutlingen nach Tübingen?
Volkmar?
Also er hat fleißig fotografiert, das war sein Hobby, und er hat es sehr ernst genommen. Er hat vor allem Reutlingen fotografiert, und er hat vor allen Dingen die Schwäbische Alb fotografiert. Er hat diese Fotografien, die er gemacht hat, als Postkarte verlegt und dann wir haben da die Unterlagen, ich habe sein Musterbuch noch, da stehen die Auflagen dabei. Und es sind also schon vierstellige Stückzahlen von einzelnen Motiven, die er da verkauft hat. Und damit hat er wohl die Existenz aufgebaut. Ich habe gerade am Wochenende zufällig einen Reutlinger Stadtplan aus den 1920er Jahren in die Hand bekommen. Und da sind alle Bilder, die da drin sind, von meinem Vater. Also er hat Stück für Stück, klein auf klein, hat er sich Geld verdient. Hat dann auch einen Gönner gehabt mit Ulrich Gminder in Reutlingen. Also heute vielleicht gar nicht mehr so bekannt. Gminderlein war ein Leinen, ein Stoff von Weltruf. Er hat den Gminder als Gönner gehabt und er hat ihn beauftragt, in seiner Fabrik die Aufnahmen zu machen von der Fertigung. Er hat die Säle fotografiert, er hat auch ganz fortschrittlich für die damalige Zeit, er hat die zerlegten Maschinen fotografiert, mit Nummern versehen, offensichtlich für Ersatzteilbestellungen, die man auf die Weise machen konnte. Ja, und es hat sich also offensichtlich ganz gut entwickelt. So dass er auch für einige Bekannte hat sich dann noch herumgesprochen, Bilder gemacht hat. Vor Jahren habe ich mal eine Kundin gefragt, gell, sie kommen doch schon lang zu uns. Ha, sagst du schon in Reutlinger bei den Türen, Vater in das Dachkämmerle. Da hat jemand gesagt, da oben kann man gute Bilder gemacht kriegen. Er hat aber in Reutlingen nicht anfangen wollen, weil es war die Firma Fotodom in Reutlingen und es war einfach eine Anstandsfrage, dass man nicht in einer Stadt ein Geschäft anfängt, in dem bereits ein Geschäft dieser Branche ist. Er hat sich dann umgesehen und dann kam Ulm, Esslingen, Göppingen und Tübingen in Frage, wo noch kein Fotogeschäft war, hat dann in Tübingen angefangen, war mittlerweile ja auch verheiratet, hat inzwischen auch zwei Kinder gehabt und hat 1928 in Tübingen die Firma Foto Kleinfeld gegründet, die dann einen rapiden Aufschwung genommen hat, weil bereits 1932, also nach 4 Jahren, hat er eine schöne Villa auf dem Österberg gekauft. 1935 hat er seinen Opel Laubfrosch durch einen Opel Super 6 ersetzt. 1938 hat er, wie gesagt, er war sehr naturverbunden, hat er einen Wohnwagen gekauft, einen der ersten der damaligen Zeit. Ja, und dann kam der unzählige Zweite Weltkrieg und dann war das Geschäft natürlich, das zunächst noch 1939 schön eingerichtet worden war, aber dann waren natürlich die Regale blieben dann leer.
Und welche Erinnerungen haben Sie an Ihren Vater? So, das mischt sich ja durch Briefe und durch die Fotos, aber so gibt es auch noch echte Momente, echte Erinnerungen?
Ich habe wenig Erinnerungen an ihn. Ich war, wie gesagt, 9 Jahre. Er war, also das darf ich sicherlich sagen, er war ziemlich streng, aber gut. Die stärkste Erinnerung an ihn ist eigentlich die, dass er mir dann sehr gefehlt hat. Nachdem er 1949 im Schönbuch geblieben ist.
1945.
Entschuldigung. Ja. Nachdem er 1945 im Schönbuch geblieben ist, und er den Beruf hatte, dem ich mich auch widmen wollte. Er hat mir als Berater und als Vater dann gefehlt.
Aber Sie haben trotzdem den Weg dann weiter gegangen. Das war damals schon klar mit 9, dass...
Ja, es war früher irgendwie, also ich habe noch einen älteren Bruder gehabt, der wollte Architekt werden. Ich wollte Fotohändler werden, aber fragen Sie mich nicht, warum. Ich habe es mit Begeisterung angefangen und ich habe es mit Begeisterung gemacht und ich bin bis heute noch begeisterter Fotoamateur.
Aber der Schmerz hat dann überwogen.
Der Schmerz war hart, ja. Zumal mein Bruder auch gefallen ist in den gleichen 10 Tagen, wie mein Vater gefallen ist. Mein Bruder kam mit 16 Jahren noch an die Ostfront und ist dort verloren gegangen. Ich war dann also mit 2 Schwestern und meiner Mutter allein. Das war auch eine unglückliche Situation.
Aber der Vater, der musste eigentlich ja nicht richtig an die Ostfront zumindest. Ne? Warum ist er im Schönbuch da noch gefallen, kurz vor Ende des Krieges?
Also er wurde von der Wehrmacht einberufen zum Volkssturm. Und die Volkssturmeinheit wurde eben eingesetzt im Schönbuch. Oben auf dem Dickeberg durch eine Kreuzung, und da sollten sie also ihre Aufgabe erfüllen und den Feind aufhalten.
Und der Feind war da eigentlich zu dem Zeitpunkt dann schon in der
Stadt? Der war schon in Tübingen, aber es wären ja die Wunderwaffen gekommen und dann hätten wir die alle wieder zurückgeschlagen.
Also hat er da im Prinzip auch noch dran geglaubt oder gab es keine
Möglichkeit? Also wie lange noch, weiß ich nicht, aber also wie er weggegangen ist, sicher noch so schwer nicht gegangen. Denn er ging in der Keplerstraße beim Herr Walzer vorbei, der da ein Kolonialwarengeschäft hatte und der auch zu der Einheit gehörte. Und der Herr Walzer hat dann wohl gesagt, ohne mich geh du allein, und blieb dann in seinem Geschäft und hat überlebt.
Und ihr Vater ist da noch hin und kam nicht mehr zurück.
Und hat dann wohl erst dort gemerkt, was da eigentlich läuft. Ja.
Tragisch, aber trotzdem auch spannend, was da, ne, das Erbe, wie das bis heute jetzt hier nochmal auch für Emotionen auch sorgen kann und die Bilder, dass die überliefert sind und wir sie jetzt nochmal sehen können und daraus lernen, dass vielleicht nicht mehr passiert.
Ja, so fasse ich die Ausstellung auch auf. Ich versuche natürlich auch mit Kindern und Jugendlichen da regelmäßig Führungen zu machen. Kann man an der Stelle natürlich auch sagen, dass diese Führungen auch zu buchen sind. Einfach bei Gemeinde Dettenhausen anrufen, möglichst nachmittags, weil ich vormittags selber an der Uni arbeiten muss. Dann mache ich diese Führungen. Und für mich ist es eigentlich sind es tolle Dokumente, wo man auch die Grausamkeit dieses Krieges, der ja schon 100 Jahre zurückliegt, dann nochmal ein bisschen ins Gedächtnis zurückholen kann und vielleicht auch jetzt ins Jetzt, ja, und damit als Mahnung sozusagen, ja, dass wir immer aufpassen müssen, dass sowas nicht mehr wiederkommt.
Fotos von der Front 1915 bis 18 von Walter Kleinfeld zu sehen im Schönbuchmuseum in Dettenhausen noch bis zum 13. Dezember. Und dann, was passiert dann mit den Bildern? Kommen sie wieder ins Familienarchiv?
Die werden dann verpackt in Kisten und ruhen dann im Schönbuchmuseum wahrscheinlich hier auf der Bühne, auf dem Speicher. Und vielleicht hat ja noch jemand eine Institution, vielleicht möchte sie ja noch jemand ausleihen. Aber die Bilder sind zwar verpackt, aber es gibt ja den Katalog. Und den kann man natürlich käuflich in jedem Buchladen auch nach der Ausstellung noch kaufen.
Und die nächsten Projekte, Fotoprojekte, Ausstellungen, stehen da noch was, so Sachen an oder kann man sowas nur?
Ja, also man kann das schon mal so andenken. Walter Kleinfeld hat ja in Reutlingen sehr viel fotografiert, auch auf der Alp oben in der Zeit, in den 20er Jahren, als er noch in Reutlingen war. Und Volkmar hat jetzt die letzten Jahre die ganzen Bilder, die aus Reutlingen verfügbar sind, nochmal gesammelt, zusammengestellt. Und möglicherweise machen wir da in Reutlingen noch eine Ausstellung, wenn wir gesund bleiben.
Alles klar, dann freuen wir uns darauf und ich bedanke mich schon mal, dass ihr da wart.
Gerne.
Ulrich Hägele und Volkmar Kleinfeld.
Danke.
Gerne, danke.
Und einen Song haben wir noch am Schluss.
Ja, ich würd vielleicht das Lied Der Graben spielen von Ernst Busch. Und zwar ist es eines der ganz, ganz berühmtesten oder der bekanntesten Kriegslieder überhaupt, geschrieben von Kurt Tucholsky. Vielleicht in seinem Gedenken, der ja jetzt genau vor 80 Jahren ums Leben gekommen ist, 1935, hat sich selber umgebracht.
Der Graben soll er jetzt hier auch rein, Ernst Busch und Chorus. Damit verabschieden wir uns, sagen danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Alle Wortbeiträge und auch das Interview sind nachzuhören unter wüste-welle.de. Es gibt auch einen dauerhaften Podcast. Wir sind dann am Montag wieder für euch da. Dann zu Gast Felix Schmidt. Nee, am Freitag sind wir natürlich wieder da mit Felix Schmidt von Kultur für alle Sprachen für das Filmtage-Fluchtwochenende. Hier gibt's jetzt Ernst Busch mit der Nummer Graben.
Was hat man denn da gedacht? Sie waren...
Mutter, wozu hast du deinen aufgezogen? Hast dich 20 Jahre mit ihm gequält? Wozu ist er dir in deinen Arm geflogen? Und du hast ihm leise was erzählt, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Mutter, für den Graben, für den Graben, Mutter, für den Graben. Junge, kannst du noch an deinen Vater denken? Vater nahm dich oft auf seinen Arm und er wollte dir einen Groschen schenken, spielte mit dir Räuber und Gendarm, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Junge, für den Graben, für den Graben, Junge, für den Graben. Drüben die französischen Genossen lagen dicht bei Englands Arbeitsmann. Alle haben sie ihr Blut vergossen und zerschossen ruht heut Mann bei Mann. Alte Leute, Männer, mancher Knabe in dem einen großen Massengrabe, in dem einen großen Massengrabe. Seid nicht stolz auf Orden und Geklunke, seid nicht stolz auf Narben und die Zeit. In die Gräben schickten euch die